gibt es doch eine Möglichkeit, aus deiner Rürup-Rente auszusteigen und die komplett rückabzuwickeln. Gilt das auch für die Riester-Rente, für die Rentenversicherung, für die Lebensversicherung? Und welche Insider-Hacks brauchst du dafür, damit das erfolgreich bei dir funktioniert? Alle Informationen dazu jetzt hier gleich in dem Interview. Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Heute mit einem absoluten Experten mit am Start, wenn es um das Thema private Altersvorsorge geht. In diesem Sinne, lieber Felix, herzlich willkommen heute in meiner Show.
Ja, danke für die Einladung, es freut mich.
Sehr schön. Ja, du bist heute zu Besuch hier bei uns in Dubai, aus Deutschland angereist. Genau. Und für alle die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Felix Früchtel. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der ProLife GmbH aus Ingolstadt. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Seit 18 Jahren machen wir nichts anderes, als dass wir uns darum kümmern, die private Altersvorsorge von unseren Mandanten so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen und solche Verträge dann entsprechend zu analysieren, im Zweifelsfall auch aufzulösen, das Kapital unserer Kunden zur Verfügung zu stellen, einen Mehrwert zu bieten. Das ist im Endeffekt das, was wir seit 18 Jahren jeden Tag, Tag für Tag mit unserem Team machen.
Wir kennen uns schon sehr lange und ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir vor ein paar Monaten davon erzählt hast, dass es mittlerweile sogar Möglichkeiten gibt, die klassische Rürup oder Basisvorsorge unter bestimmten Umständen aufzulösen. Da gehen wir später mal ein bisschen näher drauf ein. Was mich vorab interessieren würde, ist, du bist da sehr straight in deinen Aussagen und erwähnst immer wieder, dass der klassische deutsche Sparer sich tatsächlich arm spart, gerade wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Was genau meinst du damit?
Ja, also dieser Begriff arm sparen, der schließt sich ja eigentlich aus, weil kein Mensch will sich ja eigentlich arm sparen, sagen wir mal ehrlich. Die Leute betreiben Altersvorsorge, damit sie in der Zukunft irgendwas im Alter davon haben, dass sie Vermögen aufgebaut haben. Das Problem ist, dass der Deutsche einfach falsch spart. Das liegt meiner Meinung nach an zwei Punkten. Einmal ist das Thema der finanziellen Intelligenz in Deutschland quasi nicht ausgeprägt. Ich meine, du kannst ein Lied davon singen, du hast auch eine Community, die du aufklären möchtest. Die ist jetzt aufgeklärt, aber überleg mal, da draußen sind 83 Millionen Leute in Deutschland, die im Zweifel jetzt ganz plakativ von Tuten und Blasen, was das Thema Finanzen angeht, keine Ahnung haben. Liegt gar nicht an den Leuten selbst, sondern an dem gesamten Schulbildungssystem, das ja gar nicht will, dass du überhaupt in irgendeiner Form eine finanzielle Intelligenz hast, weil sonst wärst du ja frei. Zum Schluss wärst du nicht mehr abhängig vom Staat. Du könntest Vermögen aufbauen. Also von dem her, das fehlt uns einfach. Und das führt dann wiederum zum zweiten Punkt, dass halt die Versicherungs- und Bankenlobby in Deutschland so unfassbar stark ist immer noch und gewisse Produkte immer noch konstruiert, neu aufbaut, sei es irgendwelche Fondsprodukte, sei es irgendwelche Lebensrentenversicherungen, Rüro, Priester, was es da alles gibt. So, das ist ja einzigartig in der Welt, was wir da haben an diesen Produkten. Und viele Leute glauben mir das nicht, aber diese Produkte werden immer noch verkauft, zuhauf.
Finanzdienstleister, DVOG, glaube ich, macht jedes Jahr neue Rekordumsätze.
Jedes Jahr.
Ja. Ist ein Milliardenbusiness, das ist Provisionsgeschäft. Was ich teilweise ja in meinem Podcast oder auch in meinem Buch genauer erkläre und vielleicht kannst du als Experte da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was vielen ja gar nicht bewusst ist, sind die tatsächlichen Kosten, die dahinter stecken. Ja? Vielleicht können wir mal ganz kurz so eine grobe Musterrechnung machen. Wenn ich einen Riester-Vertrag oder eine Rürup-Rente oder eine klassische vorgebundene Rentenversicherung abschließe und ich zahle jetzt da 150 Euro im Monat ein, dann glauben ja die meisten, dass diese 150 Euro tatsächlich auch in diesem Vertrag ankommen. Aber dem ist ja nicht so. Kannst du uns mal einen Überblick geben, was passiert mit diesen 150 Euro? Und so Pi mal Daumen nach Schablone, welche Kosten werden da abgezogen, welche Gebühren, welche versteckte Provisionen und was landet dann tatsächlich ungefähr monatlich in deinem Altersvorsorgevertrag?
Das ist eine ganz gute Frage, weil das Thema ist ja wirklich so, dass die meisten Leute denken, 150 Euro Sparbeitrag, das ist das, was investiert wird. Man muss aber davon ausgehen, dass 20-30% des Kapitals, das ich jeden Monat an die Versicherungsgesellschaft zahle, in den Kostenblock der Versicherungsgesellschaft verschwindet. Das heißt, wir reden irgendwo zwischen 30 und 45 Euro, die dann weg sind, respektive sind nicht weg, die hat halt nur wer anders. Das heißt, von den 150 Euro, und da muss man ja immer überlegen, die sind ja netto. Das waren ja mal 300 Euro brutto irgendwann. Mhm. Das heißt 150 Euro netto und davon gehen jetzt nochmal 20-30% weg. Ja. Das heißt, es landen im Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie 110, 120 Euro im Vertrag selber.
Ja.
Die Kosten setzen sich zusammen aus Vertriebskosten, Abschlusskosten, Verwaltungskosten, vielleicht auch noch Risikokosten. Mhm. Das sind alles Kostenblöcke, die über die gesamte Laufzeit hinweg immer in Rechnung gestellt werden. Das ist auch ein Aberglaube zu glauben, ja, die ersten Jahre sind besonders teuer. Ja, die sind besonders teuer und die anderen Jahre sind halt dann nur noch teuer, aber du zahlst bis zum Schluss so unfassbar viele Kosten. Gerade in einer Zeit, wo du ja die Möglichkeit hast, jederzeit deine App zu öffnen und für geringste Gebühren einen Fonds zu zeichnen, Aktien zu kaufen oder sonst irgendwas, zahlst du hier doppelt und dreifach. Du zahlst die Versicherung, den Versicherungsmantel, du zahlst den Vertrieb, du zahlst den Fonds im Hintergrund, du zahlst den Fondsvertrieb, du zahlst alles mit. Du bist quasi ganz, ganz hinten am Ende der Nahrungskette und dann kann sich die Nummer halt einfach nicht mehr ausgehen. Das geht nicht.
Eines der Hauptargumente der klassischen Banker und Finanzdienstleister bei solchen privaten Altersvorsorgeprodukten ist ja allerdings trotzdem, nicht vorzeitig kündigen, weil wir haben das Thema der nachgelagerten Besteuerung in der Auszahlungsphase. Und jetzt bist du ja sehr in diesem Thema drin. Wie ist dein Argument zu diesem Thema, wenn der Berater sagt, nee, zahl weiterhin ein, aber je länger du einzahlst, umso mehr rentiert es sich ja dann später und du hast diese nachgelagerte Besteuerung. Was genau meint er damit? Und trifft das wirklich so zu aus deiner Erfahrung heraus?
Also das Thema der nachgelagerten Besteuerung ist ja bei Verträgen vor 2004, die vor 2005 abgeschlossen wurden, die sind ja alle steuerfrei, noch für die Zukunft. Ich sage bewusst noch, weil wir nicht wissen, was das Bundesfinanzministerium die nächsten Jahre macht. Also ich bin mir relativ sicher, dass diese Steuerfreiheit für diese Verträge in Zukunft angegriffen wird. Aber das ist eine Theorie, das weiß ich jetzt nicht. So, danach, ab 2005 war es so, dass die Verträge auf den Kapitalertrag, der erwirtschaftet wurde, steuerpflichtig waren. Und dann gab es diese nachgelagerte Besteuerung, diesen Steuervorteil, dass man gesagt hat, gut, wenn du den Vertrag dann bis zum mindestens 60. Lebensjahr hältst, mittlerweile ist es das 62. Lebensjahr, auch das wurde also angehoben, dann musst du das nicht mit der Kapitalertragsteuer pauschal mit 25% versteuern, sondern du kannst eben den Kapitalertrag, der da vorhanden ist, mit der Hälfte deines persönlichen Einkommensteuersatzes in dem Moment versteuern. Das hört sich im ersten Moment gut an. Ich komme ja aus der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Wenn du das jetzt mal durchdenkst, du bist in Deutschland im Spitzensteuersatz, im Spitzensteuersatz nicht, aber bei 42% bist du relativ schnell, wenn du 70.000 Euro brutto hast.
Ja.
So, im Durchschnitt bei einem Ablauf einer Lebens- oder Rentenversicherung, da kommen ja 70.000 Euro raus. Ich meine, wenn du da 20, 30 Jahre eingespart hast und nicht auf 70.000 Euro kommst, hast du was falsch gemacht. Das heißt, du bist bei 42% Steuersatz, richtig? Die Hälfte von 42 sind 21%. Das heißt, du versklavst dich über Jahrzehnte in einem Produkt mit unfassbar hohen Kosten und mit geringster Flexibilität, um im Durchschnitt wahrscheinlich so 4% Steuervorteil zu haben. Vielleicht, weil du nicht weißt, was in Zukunft passiert.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Also dieser Steuervorteil, der wir Deutschen, wir haben ja einen ausgeprägten Steuertrieb. Der ist ja ausgeprägter wie der Sexualtrieb bei uns Deutschen. So, und deswegen funktioniert dieses Argument.
Ja.
Aber diese 4%, die du dann vielleicht im Durchschnitt wahrscheinlich hast, die sind für mich kein Argument, da drin zu bleiben.
Ja.
Also von dem her, ja, das ist ein Verkaufsargument. Und natürlich ist es so, dass ein Vertrag über die Laufzeit hinweg tendenziell besser wird. Aber ein Minus bleibt halt immer noch ein Minus.
Absolut.
Das ist halt einfach so.
Ja. Jetzt habe ich vor kurzem mir die Statistiken angeschaut, der klassischen Lebens- und Rentenversicherung, auch vorgebunden, in Vorbereitung zu unserem Gespräch. Und da bin ich auf eine Zahl gestoßen, die wollte ich gerne mal mit dir abklären. Nämlich die durchschnittliche Verzinsung, also die Rendite, die im Schnitt beim Kunden ankommt, liegt in allen Bereichen momentan bei circa 2,8-3,2% Netto-Rendite. Ist das eine Zahl, die aus deiner Erfahrung her ungefähr hinkommt?
Nein. Das Thema ist immer, ich frage mich auch immer, wo diese Zahlen herkommen. Wahrscheinlich, ich meine, jetzt bin ich natürlich der Prediger im eigenen Land, so ehrlich muss ich auch sein, weil bei uns landen natürlich nur die Verträge, mit denen die Leute nicht zufrieden sind. Jemand, der einen 6-7% da hat, wenn es sowas gibt, ich weiß es nicht, der kommt nicht zu uns. Bei uns landen die Policen, die nicht gut laufen und da sind 3/4 davon negativ. Also die Leute haben über Jahrzehnte gespart und haben ein negatives Renditeergebnis. Ich glaube eher, dass diese Zahlen von diesen 2,8-3,2% gefühlstechnisch Bruttoverzinsungen sind. Da kommen wir dann eher hin, wenn wir dann noch die Kosten abziehen würden. Aber natürlich sind das auch keine homogenen Produkte. Das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es Produkte, die werden wahrscheinlich gar nicht so verkehrt laufen. Und da gibt es Produkte, die laufen brutal schlecht. Mhm. Ob das jetzt über den Durchschnitt hinweg genau diese Zahlen sind, die dann immer vom GdV veröffentlicht werden, das weiß ich nicht. Wenn du aber mal guckst, wer den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft bezahlt im Hintergrund,
ja,
du kriegst immer das, was du entsprechend bezahlst. Ja. Ja, und das ist halt einfach so.
Aber ganz wichtig jetzt mal für die Community, deswegen habe ich diese Zahl genannt. Wir haben 2,8, 3,2 genannt. Jetzt sind wir mal großzügig. Sagen wir mal 5, ja?
Okay.
5% Rendite. Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Wenn ich einen Kostenblock zwischen 20-30% habe, nehmen wir die Mitte, 25% Kostenblock. Das ist ja schon mal ein Minus. Jetzt mache ich 5% Rendite, dann bin ich ja immer noch mit 20% im Minus. Und wenn ich jetzt noch die Inflation dazu rechne, dann ist das genau das, was ich oft in meinem Podcast immer wieder sage, in meinem Buch schreibe. Es ist finanzmathematisch gar nicht möglich, mit deiner Riester-Rente, mit deiner Rürup-Rente, mit deiner betrieblichen Altersvorsorge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, you name it, finanzmathematisch ist es unmöglich, eine positive Rendite aufzubauen. Oder siehst du das anders?
100% gleiche Meinung wie du. Mhm. Es geht schlichtweg nicht. Es geht auch mathematisch nicht. Also ich habe letztes Mal auch ein Video dazu gedreht, wo wir das auch mal ein bisschen durchgerechnet haben. Und ich weiß, ja, dass du das ja auch schon mal gemacht hast. Mhm. Das geht nicht. Es liegt aber, und da muss ich jetzt so ein bisschen die Versicherungsgesellschaft und die Banken in Schutz nehmen, nicht nur an den Banken und den Versicherungen, sondern es liegt am Finanzsystem im Hintergrund. Mhm. Weil die müssen jetzt ein Produkt aufbauen auf einem desolaten Finanzsystem, das sich weginflationieren muss, weil es eine Fiat-Geldwährung ist. Ja. Ich sage dir auch eins ganz ehrlich, wenn wir eine goldgedeckte Währung hätten, die ich in Europa nicht sehe, aber wenn wir die hätten, dann würde jede Lebensversicherung, jeder Bausparer würde ja funktionieren.
Vielleicht kommt ja bald der Bitcoin-Standard.
Dann würde wahrscheinlich sowas funktionieren, hätten wir weniger zu tun, das wäre schlecht. Aber du weißt doch, was ich raus will. Dieses Thema der Fiat-Geldwährungen, das ist das große Problem. Und wenn jetzt die Versicherungsgesellschaften ein wildes Konstrukt auf einem Fundament aufbauen müssen, das total desolat ist, dann kann sowas nicht funktionieren. Mhm. Und du bist halt als Endverbraucher, bist du immer der Gelackmeierte.
Ja.
Das ist so.
Ja. Jetzt hat das Ganze ja enorme Konsequenzen. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Ich denke, es ist kein Geheimnis für die Zuschauer, Zuhörer, dass wir eine enorme Altersarmutsflut auf uns zukommen lassen werden müssen. In Bezug dessen, dass aufgrund des demografischen Wandels wir immer mehr Rentner haben und immer weniger die einzahlen. Okay. Das ist ja auch so eine Thematik, was viele unterschätzen. Thema Migrantenflut. Das sind ja alles Menschen, die das Sozialsystem massiv belasten. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine Auswanderungsflut. Das heißt, die Menschen, die ich sage mal auf Deutsch, die Schnauze voll haben von Deutschland und die Gelegenheit haben, verlassen Deutschland. Das alles zahlt ja nicht unbedingt auf das Rentensystem ein. Mhm. Wie betrachtest du dann in Kombination dessen, dass Millionen von deutschen Bürgern ihre private Altersvorsorge auf Lebensversicherung, Rentenversicherung stützen? Was glaubst du, was da in den nächsten Jahren auf die zukommt?
Weitere Abhängigkeit vom Staat. Das ist ja die Konsequenz im Endeffekt, weil das Thema ist, die Leute, also die gesetzliche Rente wird es nicht mehr bringen, da sind wir uns alle einig. Mhm. Wir haben im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen. Ja. Ich finde, mir geht da immer das Messer in die Hose auf, wenn ich sehe, dass Leute sich über Jahrzehnte aufgearbeitet haben, hart körperlich gearbeitet haben und dann zum Schluss wirklich so wenig Geld bekommen, so wenig Wertschätzung bekommen und dann von irgendeinem Experten sich auch noch anhören müssen, dass sie länger arbeiten sollten. Also das ist für mich so eine Sache, wo ich wirklich sage, also da kommt mir die Galle hoch. Ja. Und auf der anderen Seite dieses Thema der privaten Altersvorsorge, auch da möchte ich nicht den Besitzern dieser Altersvorsorgeverträge zu nahe treten, weil die können gar nichts dafür. Jeder, der eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, hat ja im Guten gehandelt, weil er ja eine private Altersvorsorge machen wollte. Das ist ja per se mal eine gute Sache.
Ja.
Aber uns wird jetzt eben Lebenszeit geraubt, dadurch, dass wir eben in dieses desolate Fiat-Geldsystem da investieren müssen, kommt man aus diesem Hamsterrad nicht raus. Und das bedeutet in der Zukunft, dass du abhängig sein wirst vom Staat. Noch mehr, weil du hast dann deine 1.000 Euro Rente, kriegst noch deine 200 Euro aus der Lebensversicherung. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Vor allem bei der Preisentwicklung, die wir in Zukunft auch in Deutschland haben werden. Mhm. Und dann wird halt der Staat sagen, ja gut, dann werden wir dich unterstützen, weil der Sozialstaat ist ja in Deutschland großzügig und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und jetzt setze ich noch eine ganz wilde Verschwörungstheorie obendrauf, dann wird es wahrscheinlich dann diese Transferleistungen als digitale Euro zur Verfügung gestellt werden in irgendeiner Form. So, und dann bist du abhängig.
Genau.
Und dann kannst du nichts mehr machen. Und dann sagst du auch nicht, nehme ich nicht, sondern du nimmst das. Gar keine Frage, egal ob du dafür bist oder nicht.
Genau. Also das ist genau das, was ich auch oft sage. Diese CBDCs, die ja kommen werden. Europa ist ja, glaube ich, sogar mit der Testphase Ende 2025 am Start. Das ist zumindest mal die Planung.
Ja, genau.
Ich habe schon mal vorgesagt, was genau passieren wird, meiner Meinung nach. Die müssen die Leute ja dazu bringen, dass sie sich für diese CBDCs anmelden. Am Anfang ist es ja noch freiwillig. So. Ich glaube, es wird genauso passieren wie in Thailand. Das heißt, die Leute kriegen 25, 50, 100 digitale CBDCs geschenkt, ja, um einen Anreiz zu geben, sich da mal anzumelden. Aber dann wird genau das passieren, wie du es gerade gesagt hast. Irgendwann kriegst du, das ist meine Voraussage, sämtliche staatliche Leistungen. Ob das die Rentenzahlung ist, Sozialversicherungsgelder, Bürgergeld, Kindergeld, was haben wir noch? Witwenrente, all diese Dinge werden nur noch in CBDCs ausgezahlt werden. Und dann bist du am Arsch, weil viele nicht wissen, die Währung lässt sich programmieren. Du kannst zum Beispiel sagen, du darfst pro Monat nur noch 100 Euro ausgeben für Benzin. Also wenn du drüber bist, funktioniert die Kreditkarte nicht mehr. Du kannst in einem gewissen Radius nur bezahlen, 30 Kilometer. Und wenn wir den nächsten Lockdown haben, darfst du nicht mehr vor die Tür, kannst nicht mehr bezahlen und du kennst diese ganzen Dinge.
Ja, und das die Leute, mit denen ich spreche, die dann sagen, ja, das ist alles so eine wilde Verschwörungstheorie, das geht doch gar nicht. Gerade wo du gesagt hast, nur im Umkreis von 30 Kilometern zahlen. Wir haben in der Firma zum Beispiel sowas, da gibt es so eine Kreditkarte für alle meine Mitarbeiter und da werden so eine Sachzuwendung jeden Monat, diese 50 Euro steuerfrei werden da draufgeladen. Und gerade wo du es gesagt hast, meine Mitarbeiter können das nur in dem Postleitzahlengebiet Ingolstadt verwenden. Das heißt, die Karten können so programmiert werden, schon heute, dass du es nur in diesem Umkreis verwechselst.
Echt? Das wusste ich nicht.
Krass. Ja, muss deswegen so sein, dass eben diese Steuerfreiheit vorhanden ist. Dann ist es so tatsächlich im Steuerrecht vorgeschrieben. Und dann kann das nur im Umkreis von Ingolstadt verwendet werden, diese Karte tatsächlich. Also total wild. Das geht also heute schon. Und es wird kommen. Die Leute werden vielleicht im ersten Moment dagegen sein, aber du beißt dich in die Hand, die dich füttert, gell? Das machst du dann nicht. Du sagst, du machst es einfach.
Du überlegst auch genau, was du postest, wo du dann was für eine Meinung du öffentlich letztendlich rausgibst.
Sicherlich, klar.
Klar. Okay.
Ja, keine Frage.
Jetzt haben wir doch aber die Situation, dass wir eine neue Regierung gewählt haben. Ja? Es gibt schon mal ein paar wilde Themen, was so im Koalitionsvertrag drinsteht. Viele bezweifeln, dass der so überhaupt durchgeht. Müssen wir abwarten. Aber wie ist denn deine Einschätzung, wenn wir jetzt eine neue Regierung haben? Wird da in dieser Richtung, wird es da eher besser oder noch schlechter?
Also wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest, ist ja da nicht so viel passiert. Wo aber am wenigsten passiert ist, ist bei dem Thema Rente und Altersvorsorge. Das sind die nämlich überhaupt nicht angegangen. Und das ist ein Thema, wo ich sage, eigentlich müsste man da mal reformieren. Aber da traut sich irgendwie keiner dran an die Nummer. Jetzt wird da 1 Billion Euro Sondervermögen, ich wehre mich ja gegen diesen Begriff, es sind ja Sonderschulden, also sind wir uns ja einig. Die werden jetzt in die Hand genommen, teilweise werden die investiert, das ist wahrscheinlich auch nicht alles schlecht, wie das Geld dann verwendet wird, das möchte ich hier gar nicht bestreiten, aber vieles davon wird verkonsumiert für einmaligen Konsum, das bringt uns in der Wirtschaft nicht weiter. Aber jetzt überleg mal, diese 1 Billion würdest du in einen Staatsfonds zum Beispiel packen, der in gewisser Weise freie Hand hat, am Kapitalmarkt Geld anzulegen. Und wenn am deutschen Kapitalmarkt Geld angelegt werden würde, würde das den deutschen Firmen ja auch zugutekommen. So ist es ja nicht. Ich habe gerade gesehen, der norwegische Staatsfonds oder so hat jetzt irgendwie allein im ersten Quartal 17 Milliarden Euro Dividenden bekommen. Ja. So, warum kommen wir nicht auf den Trichter, das mal zu machen? Und warum kriegen wir das auf Staatsebene nicht hin, dieses Kapital ordnungsgemäß zu veranlagen? Entweder sie kriegen es wirklich nicht hin, weil sie es nicht hinkriegen, intellektuell, oder es ist halt wirklich so, dass es nicht gewollt ist. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass dieses Thema Rente nicht angegangen worden ist. Die Riester-Rente soll vielleicht überarbeitet werden, da steht im Koalitionsvertrag dran. Aber die ist meiner Meinung nach eh schon gescheitert. Also von dem her wird das Thema leider nicht besser werden. Und für die Rentner ist dieser Koalitionsvertrag die völlige Enttäuschung.
Das heißt, was ist jetzt die Alternative? Also für all diejenigen, die solche Verträge haben. Erst einmal die Einschätzung, warum werden diese Dinger immer noch millionenfach abgeschlossen? Ich bin auch immer oft überrascht, dass die ganzen Finanzberater, die ja in diesem Thema genauso drin sein müssten, gar kein schlechtes Gewissen haben, immer noch diese Dinger zu verkaufen. Wie ist da so deine Erfahrung?
Manche haben schon ein schlechtes Gewissen, aber auch die haben eine Familie im Hintergrund, die irgendwie durchgefüttert werden muss. Also ich habe ja viel Kontakt mit vielen Finanzdienstleistern in Deutschland oder Österreich auch. Und die sind sich schon der Problematik bewusst. Und sagen dann aber, Herr Früchtl, was soll ich denn machen?
Ja.
ich verdiene da gutes Geld dran, der Kunde macht wenigstens irgendwas und ich habe auch im Hintergrund meine Frau und die zwei Kinder und die müssen auch durchgefüttert werden und das verstehe ich zum gewissen Teil auch. Aber es gibt ja Alternativen für einen Finanzdienstleister, also eine Ausrede ist es nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich strukturierte Vertriebe, du hast vorhin schon angesprochen, da gibt es zum Beispiel die DVG oder auch Over the Counter bei der Bank, auch da wird viel drüber verkauft.
Ja. MLP, Tekis, Pro, wie heißt die andere, Swiss Life,
ja, wie es alle heißen. Ja, also es gibt da alle möglichen. Und da wird gutes Geld verdient immer noch und schnelles Geld verdient, auch wenn es eine lange Stornofrist jetzt mittlerweile gibt. Aber das schnelle Geld lockt natürlich. Ja. So, und dann hast du natürlich die Seite, die es anbieten muss und die es akzeptieren muss. Es können ja immer zwei dazu. Und wenn dann derjenige Bürger, dem sowas verkauft wird, auch noch keine Ahnung hat, weil er nicht weiß, was er da unterschreibt, dann kommen solche Zahlen zustande im Endeffekt.
Ja. Kannst du mal ungefähr einschätzen, wenn ich jetzt 150 Euro im Monat in so eine Riester-Rente einzahle, 35 Jahre Laufzeit, habe ich mal so quergerechnet. Allein dieses Produkt, wir reden nur über die Abschlussprovision, reden wir ungefähr über 2.500 Euro.
Ja.
Ist das eine Zahl, wo du sagst, das kommt ungefähr hin?
Ja, so roundabout. Also wenn du sagst, du hast 35.000 Euro Zielsumme, die dann irgendwann mal eingezahlt sein soll, dann ist die Provision so zwischen 7% und 8% auf die Zielsumme ist immer noch realistisch. Ja. Und überleg mal, 35.000 Euro ist jetzt nicht viel Geld über einen gewissen Zeitraum hinweg. Mal angenommen, du zahlst 200 Euro über 30 Jahre da ein, dann bist du irgendwie bei dann schon bald 60.000 Euro, relativ schnell 70.000. Und dann hast du an dem Vertrag mal schnell 5.000, 6.000, 7.000 Euro verdient.
Ja.
Ja, und das ist vielleicht ein falscher Anreiz. Also ich bin ein Freund davon, jeder braucht Versicherungen. Auch ich habe welche, auch du wirst welche haben, das ist gar keine Frage. Die braucht man aber nur für die Risikoabsicherung. Die
also ich habe sie nicht mehr.
Also ich habe zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung.
Ach, das meinst du?
Ja, ja, Risikoabsicherung. Ja,
die klassischen Haftpflichtversicherungen.
Genau. Klar, also die werden wir ja alle in irgendeiner Form haben. Für einen Vermögensaufbau brauchst du die nicht. Ich habe die auch nicht. Aber für die Risikoabsicherung brauchst du Versicherungen.
Genau. Hausrat, Haftpflicht, vielleicht einen Rechtsschutz.
Keine Frage. Dinge. Und da sind die Versicherungen auch gut. Aber für den Vermögensaufbau brauchst du sie halt nicht.
Ja.
So, und das muss man halt ganz klar voneinander trennen, Vermögensaufbau und Risikoschutz, das ist gar keine Frage.
Genau. Und Insider-Tipp für alle, die mal ausrechnen möchten, wie viel Provision, wie viel Abschlussprovision in so einem Vertrag drin ist, da gibt es so eine Formel, man nennt das die Bewertungssummenermittlung. Das heißt, du nimmst deinen monatlichen Beitrag, sagen wir mal 100 Euro, die du da einzahlst, mal Laufzeit, also 100 mal 12 Monate mal 30 Jahre wären 36.000 Euro. Und darauf rechnest du ungefähr 5-7% Abschlussprovision, nehmen wir die Mitte 6%. Das ist ungefähr Pi mal Daumen die Abschlussprovision, die nur bei der Vertragsunterschrift für den Vermittler, für den Berater und für den Finanzvertrieb fällig wird. Ja, nur damit ihr mal eine Zahl habt.
Da sprechen wir noch nicht von Verwaltungskosten, die während der gesamten Laufzeit anfallen. Da reden wir noch nicht von den Vertriebskosten über die Laufzeit hinweg mit der Bestandsprovision und so weiter und so fort. Ja. Das ist nur Abschlusskosten.
Ganz genau. Und wer da ein bisschen tiefer rein will, einfach mal googeln Alpha, Beta und Gamma-Kosten bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen. Da werdet ihr ein bisschen was zum Lesen haben, um mal abzurecherchieren, wie viele Kosten da intern noch letztendlich abgehen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Jetzt hast du eine Sache gesagt, die fand ich sehr spannend im Zuge zu unserem Gespräch, nämlich, dass man eine Lebens- oder eine Rentenversicherung rechtlich prüfen kann, sie gegebenenfalls rückabwickeln kann. Das ist allgemein bekannt. Mhm. Was mir neu war, ist, dass das auch bei der Rürup-Rente und bei der Riester-Rente, Fragezeichen, dass es sogar da funktioniert, weil ich dachte immer, zumindest die Rürup-Rente, da kannst du gar nichts machen. Mhm. Ja, du zahlst einmal ein, du kommst nie wieder dran. Aber du sagtest mir, da gibt es so eine Hintertür, wo ihr euch auch drauf spezialisiert habt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie ist da überhaupt die rechtliche Komponente, dass das funktioniert?
Mhm. Also ein Rürup-Vertrag ist ja im Endeffekt der, dass man einen Versicherungsmantel abgeschlossen hat, aus dem man über eine gewisse Laufzeit einfach nicht mehr rauskommt. Ja. Wurde vom Staat konstruiert. Ich glaube, 2005 wurde das Ganze dann in die Wege geleitet. Und du schließt einen Vertrag heute ab für eine gewisse Laufzeit, 20, 30 Jahre wieder, sparst da ein und hast bei den Rürup-Verträgen den Vorteil, dass du bis zu einer gewissen Höhe die eingezahlten Beiträge steuerlich geltend machen kannst als Sonderausgaben, Aufwendungen in deiner Steuererklärung.
Ich glaube, bis zu 20.000 Euro, glaube
ich. Ja, irgendwie sowas, genau. Ein bisschen mehr, glaube ich, jetzt mittlerweile. Und wenn du gesamt veranlagst, dann irgendwie fast schon 45.000. Also du kannst einen Batzen davon steuerlich geltend machen. Darfst du nicht vergessen, in diese Sonderaufwendungen, die du da geltend machen kannst, fallen ja auch andere Aufwendungen rein. Das heißt, du hast dann manchmal die Situation, dass du gar nicht diese 45.000 für den Rürup-Vertrag tatsächlich geltend machen kannst. Aber das ist eine andere Sache. Das, die Kehrseite der Medaille ist ja, du kommst über die gesamte Laufzeit nicht an dein Kapital. Das heißt, wenn du irgendwann dazwischen mal die Situation hast, dass du sagst, boah, und 20, 30 Jahre ist eine lange Laufzeit, dass du sagst, ich brauche mal die Kohle oder ich habe eine unfassbare Investmentchance oder ich möchte jetzt ein Haus bauen oder sonst irgendwas, kommst du nicht an deine Kohle. Und das ist eigentlich das viel Schlimmere, die Verrentungsphase ist verpflichtend. Das heißt, ich kann nicht zum Ende der Laufzeit sagen, wenn ich 65 bin, also ich muss jetzt mal die Wohnung renovieren, ich würde jetzt gerne das gesamte Geld auf einmal bekommen, das mir jetzt zusteht, ist ja meins, sondern
es muss verrentet werden.
Es muss verrentet werden mit einem Rentenfaktor, der so unfassbar schlecht ist, dass du mal mindestens 100 Jahre alt werden musst. Genau. Ich wünsche allen Zuschauern, ich, dass sie 100 werden, aber die wenigsten werden es halt schaffen.
Und du musst das dann auch noch versteuern.
Ja, sicherlich.
Das kommt dazu.
Das ist ja, in Deutschland kriegst du nichts geschenkt.
Ja.
Also alle diejenigen, die sagen, ja, ich spare hier Steuern in Deutschland und sonst irgendwas, du kannst maximal Stunden. Mhm. Und da auch da, also deswegen immer bis zum Schluss denken, du kannst jetzt etwas steuerlich geltend machen, okay, fair enough, aber du musst in 20, 30 Jahren das dann wieder versteuern mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Frage an dich, ist die Steuerquote in 20, 30 Jahren höher oder niedriger wie jetzt? Mhm. Wahrscheinlich eher höher. Ja. So, und dann hast du, musst du einen sauren Apfel beißen. Also von dem her, aus diesen Verträgen kommst du nicht raus eigentlich.
Und du kannst sie, soweit ich weiß, auch noch nicht einmal vererben.
Genau, also grundsätzlich ist das nicht vorgesehen. Mhm. Also das heißt, du machst von deinem Ableben Gebrauch und dann hat die Versicherungsgesellschaft die Wette gewonnen. Du kannst es mittlerweile vereinbaren, kostet aber zusätzlich Geld. Also das ist, es gibt nichts umsonst, du kannst es vereinbaren. Wo ich mir aber denke, wenn ich jetzt einfach so ein Depot habe oder so, dann ist doch ganz klar, das ist mein Depot, das ist mein Geld, das ist, wenn ich versterbe, haben das meine Nachkommen zu bekommen, da gibt es gar keine Frage.
Ja.
Und da ist diese groteske Situation, dass man sagt, verstorben, unser Geld, tut uns leid.
Das an der Stelle nochmal für die Community etwas genauer zu erklären, worüber wir hier sprechen. Eigentlich schließt du ja mit der Versicherung eine Wette ab, dass du in der Auszahlungsphase, wo du dann die Rürup-Rente ausgezahlt bekommst, länger lebst als in der Phase, wo du bisher eingezahlt hast. Also Beispiel, du schließt einen Vertrag ab über eine Rürup-Rente über 35 Jahre. Jetzt gehst du mit 67 in Rente. Dann machst du ja erst dann einen Profit, wenn du mindestens ab dann 35 Jahre lang diese Rentenauszahlung aus dem Vertrag bekommst. Und selbst die Summe müsste man mal gegenrechnen, was die Prognose ist, bei einer ungefähren 2%igen Verzinsung, auf welche Summe du dann kommst, im Vergleich zu der Summe, die du in der Ansparphase eingezahlt hast. So. Also eigentlich ist dieses Produkt völlig absurd und trotzdem wird es nach wie vor verkauft wie geschnitten Brot.
Ja, wir kommen wieder auf das, was du vorhin gesagt hast. Es ist finanzmathematisch nicht möglich.
Ja.
Weil wenn du jetzt auch noch die Inflation mit berücksichtigst, nicht die offizielle, sondern die reelle, dann musst du dir an den Kopf greifen.
Ja.
Und das ist eben die Situation, wo wir sagen, es kann mathematisch nicht funktionieren. Mhm. Es kann nicht aufgehen. Die Leute sparen sich arm. Und mittlerweile gab es da auch wirklich einen sehr guten Artikel von einer, ich glaube, Uni Hamburg oder sonst irgendwas mit jemandem aus der Uni Wien zusammen, der diese Verträge mal durchgearbeitet hat und dann wirklich auch zu einem Ergebnis gekommen ist, statistisch ganz große Auswertung, dass ein ganz großer Großteil, 80% der Verträge nach Berücksichtigung der offiziellen Inflation, nicht reelle, für den Kunden ein Minusgeschäft darstellt.
Ja.
So, also ich meine, wenn es dann eine statistische Auswertung dazu gibt von zwei Unis, also an was machen wir uns fest? Aber ich glaube, das ist halt immer noch dieser potenzielle Steuervorteil, der halt, heute Steuern gespart, gut.
Jetzt habt ihr euch darauf spezialisiert, diese Verträge komplett zu prüfen.
Mhm.
Also wir reden über Lebensversicherung, Rentenversicherung, sowohl klassisch als auch vorgebunden, betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente und die Rürup-Rente.
Genau.
So, jetzt würde ich mir sagen, wenn diese Verträge sich aber aus deiner Expertise heraus gar nicht rentieren, warum macht ihr das denn dann? Also was habt ihr denn davon, wenn ihr das prüft?
Guter Punkt. Also du musst an dem Moment beginnen, als dass wir diese Prüfung immer erstmal im ersten Moment zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder, auch der hier heute zuschaut, hat die Möglichkeit, du wirst bestimmt irgendwas verlinken oder so, sich an uns zu wenden und seine private Altersvorsorge, wie auch immer die ausschaut, einfach mal da einzutippen in unser Formular, an meine Experten zu schicken und man kriegt relativ schnell innerhalb von 2-3 Tagen eine Rückmeldung. Was habe ich da für einen Vertrag? Was habe ich da für eine Performance? Was kann ich damit machen?
Ja.
Und können wir überhaupt helfen?
Ja.
So, das ist die Information, die wir immer unverbindlich und kostenlos mal zur Verfügung stellen können. Wenn wir helfen können, kommt immer die Frage von den Kunden, ja, jetzt habe ich ja einen schlechten Vertrag, warum wollt ihr den denn haben? Also, was macht ihr damit? Und da ist ganz klar, wir kaufen diese Verträge an, nicht um die im Bestand zu halten, nicht an die, um die an jemanden weiterzuverkaufen oder zu hoffen, dass unser Kunde vom Ableben Gebrauch macht, sondern wir lösen diese Verträge dann entsprechend auch auf.
Okay.
Das heißt, wir machen eine Verwertung dieser Versicherungspolicen. Du kannst uns vergleichen mit so einem Schrottplatz für schlecht laufende Altersvorsorgeverträge. Mhm. Wenn jemand mit seinem Auto zum Schrottplatz fährt, dann kann der selber auch nichts mehr damit anfangen. Mhm. Da kriegt er ein gewisses Kapital dafür. Und der Verwerter verwertet alles Mögliche aus diesem Auto noch raus. Und so ist es bei uns auch. Wir kriegen diesen Vertrag. Kunde kriegt einen Kaufpreis dafür. Mhm. Relativ schnell bei uns, innerhalb von 18 Kalendertagen. Gibt es noch andere Vorteile, steuerlich etc. pp. Wir lösen diesen Vertrag auf und holen das Maximum aus diesem Vertrag raus. Mhm. Das liegt allein schon daran, dass man so einen Vertrag ordnungsgemäß kündigen muss zum Beispiel. Mhm. Also ein Großteil der Leute, und ich könnte das ja als Privatperson Felix Früchtel auch nicht, wissen ja gar nicht, wie eine Kündigung ordnungsgemäß zu formulieren ist. Mhm. Woher denn auch? Also die meisten machen was? Ein Dreizeiler, oder? Die schreiben,
genau.
Lieber Versicherungsgesellschaft, zum nächsten Monat hätte ich gerne die Versicherung gekündigt, bitte überweisen Sie mir das Geld schnellstmöglich da und dahin.
Ja.
Dann geht das Schreiben vielleicht bei der Versicherung ein, vielleicht nicht, vielleicht kommt das Geld, vielleicht kommt das auch nicht, vielleicht muss er nochmal hinschreiben. Also das ist alles sehr, sehr rudimentär. Mhm. Wir machen das seit 18 Jahren mit über 65.000 Kunden, haben wir das bis jetzt gemacht. Das ist was anderes, wenn da ein Profi an die Sache rangeht, wie wenn der Kunde das selbst macht. Aber im Endeffekt lösen wir diese Verträge auch auf. Also wir kaufen die nicht, weil die so besonders toll sind, sondern wir machen die auch platt.
Mhm. Okay. Das heißt aber auch im Umkehrschluss natürlich, niemand arbeitet umsonst. Das heißt, ihr habt eine gewisse Gebührenstruktur dann für den erfolgreichen Verkauf der Lebensversicherung. Richtig. Aber du hast mir auch erzählt, es rentiert sich auf jeden Fall für den Kunden, weil durch eure rechtliche Expertise und die Formulierung und die Prüfung auch der Summe, die sie euch, die die Gesellschaft euch auszahlen will, kommt es oft dazu, dass es sogar nochmal einen Nachschlag gibt. Das heißt, der Kunde hat so oder so einen finanziellen Vorteil, weil wenn er kündigen würde, kriegt er vielleicht als Beispiel 28.500 Euro, ja, und ihr holt da vielleicht nochmal 10-15% mehr raus für den Kunden, weil ihr einfach die Insider wisst und genau nachhaken kann, könnt, wo da nochmal was geht.
Genau, richtig. Also es ist immer individuell zu betrachten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Deswegen ist die Prüfung im Vorfeld auch so wichtig.
Ja.
Also was ich ganz klar sage, wir sind nicht der Allheilsbringer. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, hey, ich hole dir überall, holen wir dir 50% mehr raus oder so ein Quatsch. Und da gab es ja immer mal wieder Firmen, die das von sich behauptet hatten. Und ich habe immer gesagt in den letzten 18 Jahren, wir machen auf Sparflamme, wir sagen, was wir können. Aber ich sage ganz klar, was wir nicht können. Mhm. Deswegen Prüfung vorneweg, das ist immer kostenlos, unverbindlich. Und wir werden auch ganz klar sagen, wenn es nicht geht, wenn wir das nicht können. Und wenn ich darin keinen Profit sehe, wie du gesagt hast, wir arbeiten nicht für Luft und Liebe, das geht nicht. Ich habe auch 20 Leute, die ich zu bezahlen habe.
Ja.
Es gibt eine Servicegebühr, die steht im mittleren einstelligen Prozentbereich. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie horrend hoch, sondern es ist ein Massengeschäft einfach. Mhm. Aber der Kunde hat halt den finanziellen Vorteil aus der Kombination daraus, dass er nach 18 Tagen seine Kohle hat, dass er einen steuerlichen Vorteil hat. Und dieses steuerliche Thema, haben wir vorhin schon angesprochen, ist ein Riesenthema. Er kann seine Verluste steuerlich geltend machen. Das könnte er nicht, wenn er selbst kündigen würde.
Ja.
Das ist ganz häufig ein Riesenpunkt. Eine ordnungsgemäße Kündigung und rechtliche Nachbearbeitung. Und rechtliche Nachbearbeitung, um vielleicht da noch mal kurz drauf einzugehen, man kann sich das immer so schlecht vorstellen, aber die Versicherungsgesellschaften haben in der Vergangenheit und denken immer noch, sie ständen über dem Kunden.
Mhm.
Ein Beispiel, es gibt seit 2008 eine Widerrufsbelehrung, die vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Der Gesetzgeber hat gesagt, liebe Versicherung, wenn du das verwendest, bist du safe, dann kann dir in Zukunft nie was passieren.
Ja.
Glaubst du, die Versicherer haben das verwendet? Die Versicherer haben gedacht, nee, also da sind wir schlauer wie der Gesetzgeber, da machen wir unsere eigene Widerrufsbelehrung.
Mhm.
Die fällt ihnen jetzt natürlich auf die Füße.
Ja.
Die Generali hat bei manchen Vorprodukten in der Vergangenheit doppelt Kickbacks abgezogen für Vorpolicen. Das heißt einmal auf Vorebene und einmal auf Versicherungsebene.
Ja.
Ich frage mich immer, glauben die Kunden sind blöde oder es kommt irgendwann nicht raus? Ich sage immer, jeder Beschiss kommt irgendwann auf den Tisch.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Und das finde ich halt den massiven Vorteil, dass ihr halt in dieser Thematik so tief drin seid und genau in den AGBs auch nachschauen könnt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, diese ganzen AGBs in den Versicherungsgesellschaften, ja, das ist Juristendeutsch, das versteht kein Mensch.
Ja,
ich sage immer meinen Kunden, wenn du bezweifelst, dass die Kosten deiner Versicherung im Renten- und Altersvorsorgebereich so hoch sind, dann frag doch mal deinen Berater. Der soll dir mal auf plus minus 100 Euro exakt genau ausrechnen, wie viel Kosten und wie viel Provision in diesem Vertrag drinsteht. Können die gar nicht.
Nee,
sie wissen es oftmals selbst nicht.
Nee, kann er
nicht. Und so ist es natürlich auch bei der rechtlichen Rückabwicklung, dass der Kunde gar nicht beurteilen kann, ob die 35.000 Euro, die dir die Gesellschaft jetzt auszahlen will, ob das wirklich rechtlich Hand und Fuß hat, ja, oder ob sie natürlich auch hier wieder irgendwo versteckte Gebühren einbehalten, was rechtlich einfach gar nicht möglich ist.
Ja, und du hast ja einen Kampf David gegen Goliath. Du darfst jetzt nicht vergessen, jetzt mal angenommen, jemand ist da wirklich engagiert und sagt, ich mach das jetzt selbst. Der kriegt 35.000 Euro raus. Jetzt sagt er, ich bezweifle das. Mhm. Jetzt muss er der Versicherungsgesellschaft das erstmal nachweisen. Das heißt, er muss ein Gutachten in Auftrag geben. So ein Gutachten, da passiert nichts unter 1.000 Euro, eher 1.500 Euro. Mhm. Die musst du erstmal in die Hand nehmen, weil du dir sicher sein musst. Mhm. Dann musst du die Versicherungsgesellschaft verklagen. Da hast du Gerichtskosten, Prozesskosten, Anwaltskosten auf der ersten Instanz. Dann wird es vielleicht noch in die zweite Instanz gegeben. Und irgendwann bist du ganz schnell bei einem Kostenrisiko, das du zu tragen hast, wenn du da dir wirklich sicher bist, dass du sowas durchsetzen möchtest, von 5.000, 6.000, 7.000 Euro, von 20% von dem, was du von der Versicherung rausbekommen hast. Mhm. Und damit hat die Versicherungsgesellschaft natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil die sagt, naja, die wenigsten Kunden können sich das leisten und wollen sich das leisten.
Ja.
Und das ist halt auch unser Thema, wo ich sage, und das schätzen unsere Kunden wirklich sehr, und da bin ich auch immer offen und ehrlich, dass wir dieses Gerichts- und Prozesskostenrisiko übernehmen.
Ja.
Wir sitzen mit dem Kunden in einem Boot. So richtig interessant wird es für mich, wenn wir in Zukunft noch mal was rausholen können. Mhm. Weil dann haben wir auch was davon. Da verdienen wir dann Geld daran.
Ja.
Aber der Kunde ist halt einfach nicht der Gelackmeierte. Der muss sich nicht um eine Bewertung kümmern. Der muss sich nicht um Gerichts- und Prozesskosten kümmern. Der muss sich nicht um das Risiko kümmern.
Auch keine Rechtsschutzversicherung,
die da angreift. Auch keine Rechtsschutz, nichts. Ja. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, manchmal verlieren wir auch Fälle. Sicher geglaubte Fälle, wo dann irgendein Thema raufkommt und der Richter sagt, also ganz klar verloren. So, und dann hast du mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro Kosten am Bein.
Ja.
Aber der Kunde eben nicht.
Ja.
Und das ist halt einfach so eine faire Sache, wo ich sage, pass auf, klar kostet das ganze Geld, aber du holst dir die maximale Chance raus, da wirklich das rauszuholen, was dir, lieber Kunde, da wirklich zusteht
dafür. Ja. Und was viele oftmals vergessen ist, dass wenn du so einen Vertrag auflöst und du hast jetzt 20.000, 30.000 Euro, was auch immer an Rückkaufswert, an Kapital wieder frei zur Verfügung, das kannst du ja an dem Markt, in Aktien, in ETFs, in Kryptowährungen, was auch immer, kannst du ja die 3-, 4-, 5-fache Rendite rausholen, als wenn du einfach immer wieder jeden Monat da einzahlst und einfach nicht weißt, was dabei rauskommt.
Ja, klar. Ich meine, da bist du ja dann der Experte dafür, was man da mit dem Geld macht. Da bin ich gar nicht so sehr der Experte, weil wir nur unser Thema machen.
Ja.
Aber klar, wenn dann Geld rauskommt, und das ist ja für viele Leute auch so ein psychologischer Effekt, weil für die ist das Geld geparkt. Das ist weg.
Eben.
Aber das ist nicht weg. Das ist verfügbar.
Ja.
Da habe ich die Möglichkeit, damit zu investieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast.
Okay. Also zusammengefasst, für alle, die das Ganze jetzt hier sich anhören oder auch zuschauen, wenn du einen privaten Altersvorsorgevertrag hast, egal in welcher Konstellation, ich habe es schon mehrmals erwähnt, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente, betriebliche Altersvorsorge, du kannst im Prinzip gar nichts verlieren. Du machst den Test, geht bei euch auf die Website, lässt das Ganze prüfen, völlig unverbindlich, kostenlos. Ihr kriegt eine exakte Analyse, wie die Chancen aussehen. Dann habt ihr zumindest mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann geht ihr einfach auf www.patrick-greiner.de/rv-check. Den Link dazu findet ihr natürlich hier unten in den Shownotes. Und ja, an dieser Stelle, lieber Felix, vielen lieben Dank für diese tiefe Einblicke in die Welt der privaten Altersvorsorge. Hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke.
Ciao.
Ciao, ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.